PEAC Unternehmensgruppe. Podcast.
Halbzeitbilanz, große Koalition. Welche Veränderungen gab es für den Arbeitsmarkt? So ist die Debatte überschrieben. Herr Schurer.
Also natürlich war sprichwörtlich der Mindestlohn das Thema, das die ganze Nation am Anfang mit einer gewissen, vielleicht auch überzeichneten Diskussion geprägt hat. Der Mindestlohn, ich habe es eben versucht darzubieten, ist implementiert. Er hat auch in dem Sinne nachweisbar, ja, von der Wirtschaft kamen die Befürchtungen, da wird jetzt sich vieles hier negativ ergeben. Es gab nicht weniger, sondern es gab mehr Arbeitsplätze. Jetzt kann man fairerweise sagen, ja, weil wir eine gute Konjunkturlage hatten und auch wohl die nächsten Jahre haben werden, ist der Mindestlohn gesamtgesellschaftlich relativ glatt über die Bühne gegangen. Vielmehr zählt in der volkswirtschaftlichen Dimension, dass wir ja zurzeit sehr gute Produktivitäten in den wichtigsten Leitbranchen haben. Und diese Produktivitäten führen zu deutlichen Lohnerhöhungen. Wir haben ja auch eine Rentenerhöhung im nächsten Jahr zwischen 4% und 5% in Ost und West. Also das heißt, der Mindestlohn ist von der gesamten Größe für eine gewisse Betroffenheit von entscheidender Bedeutung. Aber für die gesamte Volkswirtschaft zählt viel, viel mehr, dass in den wichtigen Branchen heute die Lohnerhöhungen bei 2% und zum Teil über 3% liegen. Das wirkt sich aus auf die Kaufkraft der Volkswirtschaft, weil Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weniger oder gut qualifizierte, die mehr quasi Lohn nach Hause bringen, konsumieren, das in der Regel entweder indem sie mehr Sparleistungen bringen, vielleicht immobilienmäßig, wenn sie sich das leisten können, oder zumindest sie konsumieren in ihrer jeweiligen individuellen Lage. Und das wirkt sich dann wieder aus über ein verbessertes Kaufverhalten, mehr Umsätze, mehr Steuern und dergleichen.
Gerade beim Thema Kaufkraft hat Ihr Konterpart in der Diskussion aus der Wissenschaft entgegengehalten, das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Denn wenn ich ein kleines mittelständisches Unternehmen habe, ich muss als Unternehmer jetzt meinem Angestellten summa summarum 100 Euro mehr zahlen, fehlen mir die ja beim Gewinn. Das heißt, die Kaufkraft wird ja nur verlagert. Was entgegnen Sie da?
Wenn die Arbeitnehmer, die meistens eben auch in dem Niedriglohnsektor auf staatlichen Transfer angewiesen sind, wenn die in der Lage sind, sich überwiegend selbst zu tragen ökonomisch, ist das schon mal ein Gewinn per se. Und der zweite Gewinn ist, die werden das, was sie mehr verdienen, auch wirklich wieder in der gesamten Wirtschaft ausgeben. Weil Leute, die nicht so gut verdienen, die also weniger verdienen, die neigen nicht dazu, die können sich es auch gar nicht leisten, große Sparleistungen, Spareffekte, Anlageeffekte zu haben, sondern die leben von dem, was sie haben, wenn sie es wollen, mehr oder minder von der Hand in den Mund. Und deswegen sehe ich trotzdem, dass diese Verlagerung, die ist nachzuweisen, das ist richtig, aber am Schluss soll es ja so sein, der Unternehmer, der in einer kleinen Dienstleistungseinheit 4, 5 oder auch 10 quasi beschäftigt und der zahlt denen einen Mindestlohn, wenn der dann noch in seinem kalkulatorischen Unternehmenslohn auch noch gut über die Runden kommt, dann ist beiden geholfen. Das ist meine Antwort.
Ein zweites großes Problem ist die Rente mit 63, ein Problem aus Sicht der Wirtschaft, aus Sicht der Wissenschaft. Wie bewerten Sie es als Politiker?
Also die Rente mit 63, habe ich ja gesagt, war einerseits ein Stück Wiedergutmachung innerhalb der Sozialdemokratie für die wenig geliebte Operation Rente mit 67.
Also politischer Kuhhandel?
Nicht Kuhhandel, sondern das war der Versuch, eben auch da mehr soziale Gerechtigkeit einzuhandeln, könnte man auch so interpretieren, nach sozialdemokratischer oder gewerkschaftlicher Lesart. Tatsache ist, dass jetzt die Inanspruchnahme der Rente mit 63 mindestens zur Hälfte so stattfindet, dass die Leute, dass die eine Hälfte wäre so und so in ihrer Lebensentscheidung früher in Rente gegangen, und zwar mit Abschlägen. Die hätten die Abschläge in Kauf genommen und die andere Hälfte sind vielleicht so vorgezogene Effekte, dass man sagt, ich will jetzt in meinem Beruf nach 45 Jahren und Versicherungsjahren das Lebensende oder die letzte Phase meines Lebens von 63 bis wie alt ich hoffentlich maximal werde, auch genießen. Also insofern ist das sozialpolitisch im Augenblick auch keine Sache, wo man sagen kann, da hat sich jetzt die Welt gedreht. Was aber die Erkenntnis ist, wir werden auch mit der Rente mit 63 alleine die Probleme im Rentenwesen der Zukunft nicht lösen, sondern was wir brauchen, sind künftig individualisierte, nach den Lebensbiografien der Menschen, Zugänge zur Rente. Das werden wir brauchen. Und dazu gibt es jetzt ganz neu, seit 3 Wochen, ein internes, in der Koalition Union und SPD-Konzept einer Flexi-Rente. Und diese Flexi-Rente werden wir wohl im nächsten Jahr 2016 intensiv diskutieren. Also das heißt, wir wissen, um künftig Altersarmut zu verhindern, brauchen wir auch neue Konzepte. Und die neuen Konzepte werden bedeuten, wir brauchen flexible Instrumente, um die Menschen dann individuell eine richtige Rente im Leben garantieren zu können. Vor allen Dingen dann, wenn sie ein Leben lang gearbeitet haben.
Lassen Sie uns mal gemeinsam in die Zukunft gucken und das an einem konkreten Beispiel, diese Flexi-Rente, durchdeklinieren. Als die Rente mit 63 diskutiert wurde, wurde häufig der Dachdecker zitiert, der dann irgendwie Zeit seines Lebens viel gearbeitet und einfach nicht mehr in der Lage ist, auf den Dächern rumzukriechen. Können Sie möglicherweise diese Flexi-Rente auch an einem Beispiel, das so griffig ist, illustrieren?
Ja, also letztendlich würde jedes System der Rentenversicherung wird immer nur so funktionieren. Ich brauche möglichst lange Lebensbiografien, die individuell einzahlen in das Rentensystem und davon brauche ich sehr viele. Nur dann, wenn alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland und auch dann in den anderen Alterssicherungssystemen viel eingezahlt wird, kann ich überhaupt eine auskömmliche Rente bezahlen. Individuell ist das die Geschichte, wenn einer oder eine am Bau arbeitet und ich sage mal, nach 40 Jahren einfach diese zum Teil Herkulesarbeit körperlich nicht mehr bringen kann, bräuchte ich eigentlich andere Formen der Beschäftigung. Jetzt werden wir aber nicht jeden, der gar nicht mehr auf dem Gerüst in 10, 20 Meter Fürsthöhe stehen kann, weil einfach dann im Alter die körperlichen Fähigkeiten verständlicherweise nachlassen, den werde ich nicht sofort zum konstruktiven Zeichner machen können an diesen Computerprogrammen. Aber ich muss trotzdem danach suchen, die Menschen dann, wenn sie mit 57, 58 das nicht mehr machen, für weitere 6, 7, 8 Jahre zu beschäftigen. Und genau dazu gibt es dann eben Modelle, die zu entwickeln sind. Aber das Beste wäre in einem Zimmereibetrieb, wenn dann zum Beispiel so ein Kollege dann unten eben dann vielleicht im Verkauf, im Vertrieb, in der Kundenberatung arbeiten könnte. Das weiß ich auch, in der Praxis wird gemacht. Es gibt Zimmereibetriebe in Berlin-Brandenburg oder bei mir in München und in Oberbayern, die dann versuchen, diese Leute, die sehr effizient sozusagen Dächer gedeckt haben und Holzhäuser errichtet haben, die werden dann mehr oder minder ab einer gewissen Altersgruppe, so 55 ist das ungefähr, werden die dann im Vertrieb, in der Kundenberatung oder in der Serviceeinheit beschäftigt. Das in der Tat muss künftig gehen, weil die Leute können dann nicht mehr, wenn sie die schwerste Arbeit nicht mehr machen können, einfach ohne Rentenbeiträge in den Altersruhestand geschickt werden, sondern die müssen halt noch ordnungsgemäß versuchen, mindestens bis 65 zu arbeiten.
Das heißt, das regelt der Markt, da muss die Politik gar nicht eingreifen.
Ja, das regelt teilweise der Markt. Es wird dann sicherlich Modelle geben, weil eben, wie gesagt, nicht 100% derer, die vorher in einer Produktivitätszone waren, direkt zum Beispiel im Bau oder Baunebenhandwerk, die werden nicht alle da unterkommen. Deswegen werden wir Lösungen finden müssen, die es vielleicht bisher nur auf dem Konzeptplan gibt. Aber ich weiß, dass in Handwerksbetrieben lässt sich es oft individuell am Markt regeln. Ja. Jeder Betrieb hat, auch gerade in der Baubranche, hat auch Bedürfnisse, dass dann eben Kundengespräche stattfinden und Leute, die das vorher physisch gemacht haben, sind sehr gut in der Lage, dem Kunden auch zu erklären, um was es geht, welche Gewerke haben welche Bedeutung und dergleichen. Also ich bin da nicht so pessimistisch. Wir werden aber insgesamt Flexi-Rentenkonzepte brauchen, weil wir haben ja auch das Problem, dass viele Menschen leider psychisch oder körperlich vorzeitig krank werden. Die brauchen dann eben in der Erwerbsunfähigkeit, die brauchen Grundsicherung. Also wir werden für die leider immer mehr, das ist heute gar nicht angesprochen worden, das wird auch oftmals tabuisiert, wir brauchen für Menschen, die eben leider aufgrund dessen, dass ihre Arbeitskraft nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung steht, für die brauchen wir dann eben in der Grundsicherung und im Rentenkonzept auch Lösungen, dann wenn sie vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, die wir für die Zukunft haben.
Abschließende Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Da wir über eine Halbzeitbilanz der Großen Koalition reden, werden wir diese Flexirente noch vor 2017 erleben?
Also die Flexirente wird im nächsten Jahr intensiv diskutiert. Ich glaube eher, dass eine bündige Lösung dann in der nächsten Periode anstehen wird. Wir werden jetzt ja noch reden über, das ist heute auch aus Zeitgründen nicht mehr gekommen, wir werden reden über ordnungspolitische Maßnahmen bei Missbrauch, sage ich mal, von Leiharbeit, Ketten, Leiharbeitsverträge, bei Werkverträgen, wo am Schluss dann eben doch rauskommt, es sind eher Werkverträge und die Arbeitnehmer befinden sich aber ständig am gleichen Arbeitsort, nämlich dort, wo sie sozusagen ihre Werksdienste bringen. Also wir werden in dieser Periode noch haben Bundesteilhabegesetz, Inklusionsgesetzgebung, also Menschen mit Behinderungen mehr selbstständiges Leben zu ermöglichen. Wir werden haben Initiativen von Andrea Nahles gegen den Missbrauch bei Werkverträgen und bei Leiharbeit. Und alle weiteren rentenpolitischen Dinge, glaube ich, kommen dann in der nächsten Periode.
PEAC Unternehmensgruppe.
Podcast.